Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein.
So, heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast und im Video dazu geschaltet. Michael Gerz, CSO, was das bedeutet, werden wir gleich noch miteinander besprechen. Und wir werden über den peinlichsten Tag in seinem Businessleben sprechen. Michael ist für mich der Mr. Storytelling, also Geschichten erzählen ohne Ende. Er kann in Filmzitaten sprechen wie kein zweiter. Michael ist professioneller Redner zum Thema Storytelling. Er ist als Trainer unterwegs, ist Dozent an der Steinmeiß Hochschule und an der HTW Hochschule in Berlin und ein guter Freund und schon lange im Geschäft, schon lange im Business. Und vielleicht, lieber Michael, kannst du dich auch noch mal kurz so ein bisschen vorstellen, vor allem dein beruflicher Hintergrund. Wo kommt der Michael eigentlich her? Also aus dem Norden.
Ja, moin müsste ich dann ja sagen. Genau. Servus Tobias, vielen Dank für die Einleitung. Jetzt hast du die Latte aber ganz schön hochgelegt. Ja, CSO, das trifft schon, das ist das, was ich jetzt mache. Und ursprünglich wollte ich ja Polizist werden. Auch groß geworden bin ich in Norddeutschland, bei dir um die Ecke im Grunde. Du wohnst ja in Wisch und ich bin geborener Eutiner. Bin dann aufgewachsen in Bad Mahlentegemsmühlen und die Zuschauer, Zuhörer, die über 40 sind und Fußballfans, die werden mit Bad Mahlentegemsmühlen was anfangen können. Und da um die Ecke ist auch die Polizeischule. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall war das immer, immer mein Wunsch. Bis zu jedem Abend, als mein Sitznachbar in der 10. Klasse gesagt hat, ich gehe heute Abend noch meinen Opa besuchen, komm noch mal mit. Das ist ein ganz feiner Kerl. Und der sagt dann, Junge, was willst du denn werden? Und ich sage, Polizist. Und er sagt dann, ach, was, so ein Schied. Ich werde dir mal ein bisschen was vertellen. Also ich werde dir ein bisschen was erzählen. Der ist gelernter Holzkaufmann gewesen, hat mich so angefixt in diesen 3 Stunden Gespräch, dass er dann nur noch zum Telefon gegangen ist, seinen ersten Lehrling angerufen hat, der mittlerweile selbstständig war, und ich mich dann am nächsten Tag da vorgestellt habe und schwuppdiwupp meine Lehrstelle als Großhandelskaufmann hatte. Also das ist mein Background, gelernter Großhandelskaufmann, dann viele, viele Jahre im Außendienst, Verkauf, Außendienst, bis dann der Wunsch kam, Trainer zu werden, und das ist es dann jetzt.
Ja, das ist ja spannend. Also vom Polizisten zum Holzfachverkäufer. Ja, gibt's ja irgendwie so, hast du ja so eine Holzwaffe gebaut irgendwie? Und hast du jemals irgendwie das bereut, dass du gesagt hast, so, ich bin nicht zur Polizei gegangen? Oder warst du am Ende vielleicht irgendwie froh?
Auf jeden Fall. Ich war, nach der Ausbildung bin ich dann irgendwann, also früher war das ja so, dass die Bundeswehr noch Wehrpflicht hatte. Und zu meiner Zeit war das damals W15, also 15 Monate. Und in meiner Familie war das jetzt nicht so gehypt, dass man unbedingt zum Bund geht, aber verweigern ging irgendwie auch nicht. Also bin ich einfach dahin gegangen und habe schon am ersten Tag gemerkt, das ist nichts für mich. Also nee, ich bin heilfroh, dass ich kein Polizist bin mit diesen starren Strukturen und dem Gehorsam, der sicherlich in gewissen Situationen berechtigt ist. Das ist nicht meine Welt. Nee, ich bin so froh, dass ich Kaufmann geworden bin, dass ich im Verkauf tätig war, dass ich mit Leuten zusammengearbeitet habe. Das ist schon alles ganz gut so.
Und sagen wir, deine Familie, was war deine Familie so für eine? Hatten die auch irgendwas mit Verkauf zu tun?
Ja, meine Eltern hatten und auch meine Großeltern hatten so einen Edeka-Laden. Und wenn du, vielleicht hast du das Foto auf meiner Homepage mal gesehen. Also,
genau.
Ja, genau. Und da habe ich als kleiner Junge vor der Tür gesessen und die Kunden beim Rein- und Rausgehen begrüßt oder gefragt, was sie gekauft haben. Also diese kommen auch aus einer Kaufmannshistorie.
Ja. Sehr gut, ja. Und Kaufmann, das ist ja etwa so was Ehrenwertes, ja. Und du weißt ja hier im Norden so dieser hanseatische Kaufmann, ne? So ein Handschlag, das gilt noch was. Und ich glaube, hier im Norden, du bist ja jetzt in Berlin unterwegs, ist da das, sind die Kunden oder die Verkäufer im Norden grundsätzlich anders als da in Berlin, was würdest du sagen?
Also auch da von meiner Historie betrachtet, es gab einen Tag, und das war noch im ersten Lehrjahr, da haben wir, also eine Holzfirma, und wir haben eben auch zum Teil selber geschnitten und selber gehobelt, und ich habe mal so ein paar Latten zurechtgehobelt, und jetzt war ich noch ziemlich unerfahren, erstes Lehrjahr, und ich habe es von der falschen Seite gehobelt, was jetzt prinzipiell erstmal nicht schlimm ist, Aber da ist nicht viel Brett übergeblieben, weil der Rest halt Baumrinde war. Und ich hätte das Ding einfach so verladen, weil, oder auch verkauft. Ich habe es ja auch hergestellt. Und dann sagte mein Lehrherr, einer von meinen beiden Lehrherren, Michael, das können wir so nicht rausgeben. Und ich habe dann verständlicherweise auch gefragt, wieso nicht oder was jetzt nicht in Ordnung ist. Und dann sagte er, guck mal, das können die nicht verwenden. Das machen wir nicht. Wir sind ehrbare Kaufleute.
Ja.
Und ich finde den Begriff der ehrbaren Kaufleute, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das finde ich ganz toll. Und ich kenne das auch noch, dass wir mit Handschlag verkauft haben.
Ja.
Viele Jahre später, als ich dann in einer anderen Branche gearbeitet habe, habe ich auch nicht immer Verträge gemacht. Und wenn ich dann so nach einer Woche on the road ins Büro gekommen bin, das dann hieß, wie viel hast du denn verkauft, dann habe ich auch gesagt, ja, bei dem Müller, bei dem Meier, ja, wo ist der Vertrag? Der ruft noch an. Und dann, Mensch, der ruft im Leben an. Doch, wir haben uns in die Augen geguckt und wir haben uns die Hand gegeben. Der ruft an. Das ist was, das kenne ich noch. Ich glaube, das ist generell ein bisschen ausgestorben. Gar nicht mal, dass ich das weniger hier in Berlin sehe. Ich glaube, das ist einfach vielleicht auch im Zug der Zeit oder jetzt Digitalisierung, dass das so nicht mehr zustande kommt. Aber ich kenne das noch. Du guckst in die Augen, sagst, wir machen das und dann kann das auch 1, 2, 3, 4 Monate dauern. Und es kommt trotzdem zustande, weil wir sind ja ehrbare Kaufleute.
Ja, das ist ja spannend. Und was hast du denn für eine Erfahrung während der Ausbildung gemacht, also dort als Holzkaufmann? War das eigentlich mehr so, hast du mehr anpacken müssen und so diese Lehrlingsarbeiten machen müssen, so irgendwie Halle fegen und sowas? Oder durftest du auch mal mit Kunden? Oder
wie war das? Also sowohl als auch. Also Erkenntnisse, die ich relativ schnell gewonnen habe, waren, ich bin eher der Typ, der rausgeht in den Verkaufsraum und das war nicht im Büro, also es gab draußen einen Verkaufsraum, der eher mit Kunden im Verkaufsraum ist, als im Büro und Buchhaltung macht. Buchhaltung, da habe ich auch heute noch echt ein gespaltenes Verhältnis, musste ich 6 Wochen machen und das war ganz schrecklich. Aber wenn Kunden reinkamen und gesagt haben, wir würden uns gerne was angucken, da bin ich sofort raus gewesen. Das hat mir immer Spaß gemacht und ich glaube, vielleicht habe ich es auch gut gemacht, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Das ist eine Erkenntnis. Eine andere Erkenntnis war, dass Holzkaufleute echt ein komisches Klientel sind. Also das ist schon ein Schlag für sich auch.
Also nicht nur die Kaufleute an sich, aber auch die Kunden ja wahrscheinlich auch, oder? Also ihr hattet ja wahrscheinlich
ja, wir
auch
haben, eher so Handwerkskunden. Es war ein Großhandel, also es gab wenig Privatkunden. Wir haben auch Privatkunden bedient, aber es waren hauptsächlich Handwerkskunden. Und so ein gestandener Tischler oder Schreiner, also du kommst ja aus dem Norden, wenn du die Werner-Filme kennst, so ein
Beinhard.
Ja. So wie der Röhrig da als Sanitär, Gaswasser-Sanitärinstallateur, solche Handwerker hatten wir da auch. Und da gibt es also echt, auf Plattdeutsch könnte ich dir Storys ohne Ende liefern, weil manchmal einfach so skurril
ist. Das wäre auch noch meine Idee, so ein plattdeutschen Podcast.
Das ist eigentlich schon, weiß ich
gar nicht. Hör mal, reden Toe. Ein plattdeutschen Verkaufspodcast, ne?
Ja. Und das fand ich, das hat immer Spaß gemacht.
Mhm. Und dann warst du irgendwann fertig mit der Ausbildung und bist dem Verkauf ja sozusagen, dem Sales auch treu geblieben, ne?
Ja, weil mich das immer gereizt hat. Also ich will jetzt gar nicht so in Plattitüden sprechen, ich möchte was mit Menschen machen. Ich habe gemerkt, das macht mir einfach Spaß und anscheinend habe ich das auch ganz gut gemacht. Und ich bin einfach in der Branche geblieben, habe dann zum Holz- und Baustoffhandel gewechselt und wollte dann unbedingt mal in den Außendienst. Das war so ein Mythos, weißt du, so 3, 4 Tage unterwegs und dann kommen die am Wochenende in die Firma und dann ich dachte, Mensch, das willst du unbedingt mal machen. Und das ging in der Firma nicht. Und dann habe ich aber ein Unternehmen gefunden, die gerade gesucht haben, auch wieder bei dir in der Ecke. Mhm. Und bin dann da im Elementehandel gewesen, 2,5, 3 Jahre. Mhm. Das hat auch Spaß gemacht. Also wirklich von Montag bis Donnerstag unterwegs gewesen. Und freitags dann ins Büro, Reports schreiben, Berichte schreiben. Natürlich das obligatorische Mittagsmeeting mit dem Chef. Das hat sehr viel Spaß gebracht.
Wie viele Termine hat man da so gehabt am Tag?
Ich liebe diese Frage. Und dazu kommt meine Geschichte ein. Nee, doch. Wir haben in der Firma, in der ich danach gearbeitet habe, das war für einen Sperrholzhändler in Bremen, da gab es auch so eine interne Verkäuferausbildung. Die ist über Jahre über begleitend, über, ich glaube, 1,5 Jahre gewesen. Und da gab es, also eine der ersten Fragen war, wie viele Termine machen Sie denn am Tag? Und jetzt gibt es Firmen, in denen gibt es ja so Vorgaben, du musst mindestens 10 Termine machen. Und dann denke ich mir, naja, gerade wenn du in Schleswig-Holstein unterwegs bist oder auch hier jetzt Mecklenburg-Vorpommern, da musst du weite Strecken fahren, bis der nächste Kunde kommt. Und wenn du dann 10 Termine haben sollst mit vielleicht eine Stunde Fahrzeit, da bleibt ja keine Zeit mehr für den Kunden über. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dem damals gesagt habe. Aber er sagte, also nur, dass Sie mal Bescheid wissen, jeder, der mehr als 4 Termine pro Tag hat, der fliegt hier raus.
Das ist ja mal eine Ansage. Wie kommt das? Das normal ist ja umgekehrt, oder?
Genau, weil er sagte, wenn Sie mit Fahrzeiten alles, das hat er sich ja schon sehr gut überlegt, wie lange wollen Sie denn vor Ort sein? Sie brauchen eine Vertrauensgrundlage, Sie müssen wissen, was das Problem des Kunden ist und wie Sie ihm am besten helfen können. Das können Sie nicht in einer halben Stunde abfrühstücken. Also machen Sie 3 bis 4, aber dann wirklich gute Termine. Und das ging relativ schnell, dass so ein Verkaufsgespräch auch 1,5 Stunden dauert.
Wow. Ja, also die Menge, ne, das ist ja immer so eine Frage, wie viele Verkaufsgespräche hat man da am Tag oder wie viele Termine hat man am Tag? Ich denke mal, viele Termine ist immer viel Umsatz, ne? Aber eigentlich,
das Gesetz der Zahl, das ist ja eine Richtung, in die du gehen kannst, und dann mach einfach viel, dann bleibt irgendwo schon was hängen. Oder du guckst, wo kann ich an der Quote was machen, wo habe ich vielleicht einen größeren Hebel, dass das Masse eher klasse wird.
Und als du da so im Außendienst warst, hast du dich dann da schon damit beschäftigt, so wie kann ich denn, ich meine, ihr habt diese interne Verkäuferschulung gehabt, sagtest du, aber hast du dich dann auch dafür interessiert, dass du sagst, so ich möchte irgendwie besser werden, ich möchte an meiner Verkaufstechnik arbeiten, ich möchte an meiner Quote irgendwie arbeiten. Hast du da schon solche Gedanken gehabt, als du dort anfingst im Außendienst?
Ja, natürlich. Das war also von der Zeit her war das ja Anfang der 90er. Also wir reden noch in der Zeit, als es noch keine Podcasts gab, als es kein Livestreaming gab und als Telefone, wenn du eins hattest, so ein Ding war. Aber es gab schon so Verkaufskassetten, Motivationskassetten, also wirklich noch so ein Kassettenset, wo du so einen ganzen Koffer hast und dann hast du 10 Dinger mit 30 Minuten pro Seite. Das gab es damals schon und das habe ich mir besorgt für die Sachen, die mich interessiert haben und dann während der Fahrt gehört,
ja. Ja, rauf und runter.
war ja viel Zeit.
Ja, da kann ich mich auch noch erinnern. Ne? Gab's ganze Verlage, die nur Kassetten hergestellt haben für diese Themen. Und tatsächlich, ich meine, ich glaube, CD kam ja dann auch irgendwie später erst, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Die Autos hatten irgendwie alle einen Kassettenrekorder drin. Und dann hat man Kassette unterwegs gehört. Ja, kenne ich sehr gut. Ne? Ich hatte auch mal überlegt, eigentlich müsste man so einen Verkäuferschrank auf den Beifahrersitz hinbauen. Also ich war ja selber auch lange im Außendienst. Ich habe gedacht, da müsste man irgendwie so ein Schrankregal auf den Beifahrersitz einbauen für die ganzen Unterlagen, weil das hattest du ja damals alles noch als Papier, die ganzen Karteikarten und so weiter. Ne? Und dann vielleicht noch eine Hälfte, wo die ganzen Kassetten dann reinstecken kannst. Ne?
Ja. Überleg mal, das ist echt heute, weißt du, du kannst alle Unterlagen auf dem iPad haben. Ja. Du hast alle Podcasts, alle Musik, das ist alles klein.
Smartphone.
Das ist echt toll, in welchen Zeiten wir leben.
Ja. Ja, und dann warst du im Außendienst. Wie lange warst du ungefähr? Was jetzt noch? Ein paar Jahre.
Na, so 8,5, 9 ungefähr.
Ja, okay.
Das waren verschiedene Branchen von verschiedenen Firmen, also insgesamt waren so 8, 9 Jahre.
Da erlebt man was. Ja. Kannst du wahrscheinlich auch ganz viele Geschichten zu erzählen. Und dann aus dem Außendienst kamst du ja irgendwie, wo ging es dann hin?
Na, ich habe im Außendienst, also auf einer dieser Kassetten, da gab es diesen Satz und ich weiß leider nicht mehr, von wem der ist. What would you dare to dream if you know you couldn't fail? Mhm. Der klingt ähnlich wie der Satz, der hier in vielen Motivationsbüchern ist, also what would you do if you could... Aber was würdest du dich zu träumen trauen, wenn du weißt, du kannst nicht scheitern? Und da kam irgendwie der Gedanke Trainer, also der hat mich schon, das muss irgendwo so um die 97 gewesen sein, schon zumindest befasst. Der hat mich nicht wieder losgelassen, aber das war dann noch lange nicht so weit. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, das kommt im Außendienst ja mal vor, und war lange krankgeschrieben, lange außer Gefecht gesetzt und habe überlegt, Mensch, willst du das noch weiter machen? Vielleicht doch mal wieder einen Bürojob oder irgendwas anderes in der Richtung, um zu gucken, wie kann ich denn mein Trainerdasein aufbereiten? Und habe dann auch wieder in den Verkauf gewechselt, allerdings dann eher im Innendienst. Und parallel geguckt, was gibt's hier für Trainerausbildung, wo kann ich mich bewerben, welches Buch muss ich noch lesen? Das hat dann insgesamt aber noch länger gedauert. Ich war noch als Führungskraft tätig zu der Zeit, roundabout 4 Jahre, und habe parallel eine vernünftige Ausbildung gesucht, eine vernünftige Trainerausbildung. Wir brauchen in Deutschland ja auch immer ein Papier. Das habe ich dann auch gefunden und dann 2003 meine Abschlussprüfung gemacht.
Als Business Trainer?
Zertifizierter Change Manager und Personal Coach hieß das damals, ja. Also eine von den vielen Papieren, die du und ich wahrscheinlich haben, was wir alles Tolles gemacht haben, ja.
Ja, aber du hast schon recht, ne? In Deutschland muss man irgendwie für alles ein Papier haben, ne? Aber ich finde das spannend, dass du schon gesagt hast, so irgendwie hast du es gehört, so und was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich würde nicht scheitern? Trainer. Ja, also es ist, ist spannend, dass du das als Verkäufer dann so gesagt hast. War das irgendwie so der Gedanke, dass du gesagt hast, so du hast die Menschen bewundert, die du dort kennengelernt hast, die Trainer, die du kanntest, oder war das vielleicht irgendwie so ein Gedanke, dass du gesagt hast, ich kann es sowieso besser, oder was waren das für Gedanken, die dich dazu gebracht haben, zu sagen,
wow,
Trainer, will ich auch.
Also da kamen, glaube ich, drei Sachen zusammen und ich kriege das chronologisch nicht mehr auseinandergedröselt, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also nimm mal diese Kassette mit, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest. Ich habe irgendwie um die Zeit rum auch einen Vortrag von Horst Rückle gesehen. Mhm. Horst Rückle Team, das war damals so einer der Trainer in Deutschland. Das fand ich einfach klasse, was er da gemacht hat, wie der so einen ganzen Tag da bespielt hat. Und wir waren echt auch für damalige Verhältnisse schon relativ viele Teilnehmer. Das fand ich faszinierend. Und auch so um die Zeit rum hat mich einer meiner damaligen Freunde gefragt, ob ich für seine Mitarbeiter mal so eine Art Service-Training geben könnte oder denen mal zeige, was ich mit meinen Kunden mache, weil er das nicht hinbekommt oder weil er meint, die müssten mal irgendwie so ein Training haben. Also es war dann mein erstes Training wirklich, dass ich mich minutiös vorbereitet habe. Ich habe nochmal Bücher gewälzt, alles aufgeschrieben, ein Handout geschrieben, ausgedruckt. Ich hatte 90 Minuten Zeit, denen so die Best-of zu vermitteln und habe nach 45 Minuten keinen Stoff mehr gehabt. Das war total witzig. Im Nachhinein natürlich. Also jetzt in dem Moment war das nicht so gut, aber ich habe gemerkt, das war zwar aus heutiger Sicht natürlich grottenschlecht und dilettantisch, was ich da abgeliefert habe. Es hat denen aber einen Mehrwert gebracht und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was da zuerst kam. Also war das erst Horst Rückle, war das dieses. Aber diese drei Sachen haben so diesen Wunsch geweckt, so das will ich auf jeden Fall machen.
Okay. Ja, das ist ja spannend, ja, genau. Ja, weil du hattest ja wahrscheinlich vorher auch schon mal, ja, einen Rüttler hast du gesehen und andere Verkaufstrainer hast du gesehen, andere Trainings hast du gesehen und ja, es gab ja, glaube ich, auch in den 90ern jetzt noch nicht so viele.
Der Markt war ganz anders als heute.
Waren ja auch ganz andere Trainer damals, ne? Und mir ging es spannenderweise übrigens ähnlich. Also mir ging es tatsächlich genauso. Mit Anfang 20 im Außendienst gewesen, habe auch gedacht, Mensch, Trainer, das wär's, weil ich genau wie du viele Trainings besucht habe, viele Trainer auch persönlich kannte, auch die ganzen Kassetten gehört habe, gesagt, so Mensch, Trainer, das ist aber mein Gedanke war damals schon, vielleicht ist es ganz gut, wenn du so ein bisschen Ahnung davon hast, so als Trainer.
Das hilft, ja.
Gehst du erstmal so in die Praxis rein. Das war ja bei dir im Prinzip genauso, ne, dass du sagen kannst, so Mensch, also man hört ja manchmal so, ich weiß nicht, wie du diesen Spruch findest, aus der Praxis für die Praxis, ich finde den furchtbar abgedroschen, diesen Spruch. Und letztendlich ist es allerdings auch so, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, dass dieses aus der Praxis ja für viele einfach nur die Bedeutung hat, ich war schon mal im Verkauf. Ja, und das wird ja von einigen Kollegen vielleicht auch so propagiert, aber in Wirklichkeit ist es ja kein Qualitätsmerkmal, weil es kann auch sein, dass er irgendwie im Verkauf gescheitert ist oder so.
Ja, dann werde ich und deswegen Trainer wird, ja.
So, ne? Ja, aber hast du auch gedacht, so als Trainer kann man viel Geld verdienen daraus?
Das war auch nicht die Antriebsfeder. Das war überhaupt nicht die Antriebsfeder. Mich hat das angekickt. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, der letzte Job, den ich vor meiner Trainerausbildung gemacht habe, da war ich als Führungskraft und wir hatten echt Differenzen, der Geschäftsführer und ich, über die Art und Weise, wie Mitarbeiter geführt werden sollten oder wie du Menschen führen sollst. Und das ist ja auch immer noch, da wird ja auch immer wieder diskutiert und alle Jahre kommt ein neues Buch raus und was jetzt die neue Management-Theorie ist. Unabhängig davon waren da ein paar Sachen, die mir nicht gepasst haben. Und das war dann letztlich auch der Grund, warum ich da gekündigt habe. Aber ich bin mit dem Gedanken rausgegangen, weißt du, wenn ich nochmal Chef werde oder wenn ich nochmal Führungskraft bin oder wenn es darum geht, anderen Leuten was über Führung beizubringen. Ich glaube, das geht besser. Nicht ich weiß das besser, aber ich glaube, das geht besser. Mhm. Das war etwas, was mich die ganze Zeit lang auch nicht losgelassen hat, weil da sind Sachen passiert, wo ich denke, Mann, das kannst du doch einfach nicht machen.
Okay.
Und aber der Wunsch, Trainer zu werden, der war nicht aus der Motivation, da kannst du viel Geld verdienen. Mhm. Okay. Das ist bei einigen sicherlich ein angenehmer Nebeneffekt. Da gibt es ja Honorare von bis. Mhm. Aber ich glaube, also es ist gut, wenn wir damit Geld verdienen. Mhm. Ich glaube, wenn Kohle die einzige Antriebsfeder ist, dann merken Kunden das und also ich weiß nicht.
Ja. Spannend fand ich, dass du gesagt hast, also bei deinem ersten Auftrag, den du hattest, du hast gedacht selber, ach, ich fand es im Nachhinein grottenschlecht und
natürlich.
Ist ja immer so, ne, dass man so seine alten, also heute hat mich auch ein Kunde gefragt, sag mal, haben Sie von diesen CDs und so, kann ich da irgendwelche haben? Ich habe irgendwie so CDs irgendwie. Und sage ich so, ah, die finde ich gar nicht so gut. Die finden sie ihre eigenen Sachen nicht gut. Die sind schon so alt. Also man findet die irgendwann seine alten Sachen wahrscheinlich nicht mehr so gut. Aber in dem Moment, als du es damals gemacht hast, war es wahrscheinlich das Beste, was du deinem Kunden sozusagen geben konntest. Und du hast was Spannendes gesagt. Der Kunde hatte tatsächlich einen Nutzen, einen Mehrwert davon.
Ja.
Und ich glaube, das ist immer entscheidend, dass du am Ende das Gefühl hast, ich kann etwas bewirken. Und eben hast du ja auch gesagt mit deinem Führungskräftetraining, dass du sagst, Mensch, ich glaube, man kann das besser machen oder man kann das gut machen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Antriebsfeder, dass man sagt, ich möchte etwas bewirken. Ich möchte anderen Menschen was geben. Ich möchte ihnen zeigen, wie ich Erfolg hatte oder was auch immer. Ich glaube, das ist auch eine starke Antriebsfeder für so einen Beruf, ne?
Das ist eine große Antriebsfeder. Ich habe in den letzten Tagen mehrere Kundeninterviews geführt, so einmal, um mein Angebot nochmal zu überdenken, aber auch um zu wissen, so ein bisschen, ist das noch aktuell, was ich mache, oder braucht der Markt vielleicht was ganz anderes? Und da waren so ein paar Sachen, wo Kunden über die Ergebnisse gesprochen haben, die wir gemeinsam oder sie jetzt nach dem Training erzielt haben. Und da war ich teilweise echt platt, also verblüfft. Wo ich denke, Mensch, jetzt nicht, das habe ich gemacht, aber schon, da tut sich was und ich bin ein bisschen dran beteiligt.
Ja, das ist manchmal so, wenn man selber seine Arbeit immer wieder macht und gibt sein Bestes natürlich, aber irgendwie ist das Beste für einen selbst ja irgendwann auch normal. Also man sagt so, das ist ja nichts Besonderes, das ist das, was ich halt immer mache und das ist natürlich halbwegs gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr mit Brotbacken angefangen und jeder bewundert mein Brot. Mittlerweile denke ich, das ist doch total normal, was ich da backe. Also das ist natürlich schon ein tolles Brot, aber es ist für mich halt immer, je öfter man das macht, desto normaler wird es wahrscheinlich. So ähnlich ist es vielleicht dann auch in der Erfahrung mit dem Kunden, dass du dann sagst, so naja, ich wundere mich manchmal selber, dass der Kunde so begeistert ist und dass der Kunde sagt, Mensch, das hat ja so eine Wirkung, was Sie da machen mit meinen Mitarbeitern und so weiter, weil man selber vielleicht gar nicht mehr so sieht, ne, wie gut man eigentlich ist.
Ja, ja, und einige Sachen erfährst du schlicht und einfach gar nicht. Also wenn du jetzt keine lange Coaching-Begleitung hast, dann geht der Kunde irgendwann aus dem Haus und du vielleicht fasst nochmal nach oder machst eben so einen Follow-up-Call. Und da habe ich auch wieder gemerkt, das ist einfach auch wichtig. Also nicht nur einmal verkaufen, abliefern und dann hörst du nichts mehr. Aber was dann eben passiert. Also der eine sagte zum Beispiel, und der monitort seine jedes Verkaufsgespräch, das er führt, jede Präsentation, er sagt, seit ich mehr Geschichten erzähle, hat sich meine Abschlussquote um 35% verbessert.
Ja.
Das will ich jetzt nicht mir und meinem Training zuschreiben. Was zeigt wirkungsvoll?
Nicht so bescheiden.
Naja, letztendlich hat er ja die Trainingsleistung dann gebracht oder das übersetzt.
Ja,
aber da so zu merken, guck mal, also da kann jemand mit dem Zeug, was ich tagtäglich tue, kann man es anfangen.
Ja, genau. CSO.
Ja.
Drüber sprechen. Also wir sind jetzt stehen geblieben bei deiner Geschichte. Hast du jetzt schön erklärt und erzählt, wie du da vom Holzhandel, übrigens auch ganz spannend, elterlicher Betrieb war, so eine Art Supermarkt. Und dann kamst du in den Außendienst und dann hast du diese Luft geschnuppert des Trainerdaseins und fängst als Trainer an, hast deine ersten Gehversuche gemacht. Und wie kamst du dann zu diesem Titel CSO?
Ja, Chief Storytelling Officer ist im Grunde genommen, es ist ein Joke. Also zum einen brauchen wir als Trainer ja irgendwas, was toll klingt, was wir auf unsere Visitenkarten schreiben. Und das gibt ja, ich habe letztens wieder jemanden getroffen, der ist Umzugscoach.
Ja, meine Güte.
Ja, aber der organisierte nicht den Umzug, das ist der die Kisten schleppt. Aber das hört sich halt besser an als Möbel. So, und die Frage ist, wenn einer fragt, was machst du beruflich oder was sind sie vom Beruf, was antwortest du dann? Und ich finde diese CFO, CSO, COO, also diese ganzen drei Buchstaben Abkürzungen, da kann man schön mit um sich werfen. Das fühlt sich auch alles super an. Aber ich finde, mir war das einfach zu viel. Und ja. Ich dachte einfach, als ich dann wieder einer vorgestellt, ja, ich bin hier der CEO von der Firma, ja, das ist ja toll. Ich bin CSO von angewandter Kommunikation. Und das war gerade in meinem Spiel. Und dann sagt er ja, Chief Storytelling Officer. Und weißt du, der Moment war einfach so schön. Und ich dachte, ach, das lasse ich einfach.
Ja.
Also es ist, natürlich ist es...
Bist auch der Einzige, den ich kenne. Also ich kenne sonst keinen CSO. Also es ist...
Wahrscheinlich gibt es da eine ganze Menge von. Ja. Irgendwie braucht es ja eine Benennung. Und mir hat das einfach gut gefallen, weil letztendlich das ist, was ich mache.
Ja.
Geschichten erzählen oder dafür sorgen, dass es mehr Geschichten gibt. Ich hätte auch alles andere drunter schreiben können. Aber das ist im Moment das, was mir am besten gefällt. Und vielleicht ändere ich das morgen auch schon wieder. Und ich finde das einfach in der Geschäftskommunikation bist du mit drei Buchstaben und C und irgendwie O am Ende. Das geht immer. Ja. Das geht immer, ja.
Also ich finde das ja spannend, dass du von dieser Ebene Verkauf dann hingekommen bist als Trainer zum Thema Storytelling. Also ich finde das unheimlich faszinierend, das Thema Storytelling. Deshalb, weil irgendwann ich auch selber gemerkt habe, Mensch, Storytelling ist ja eigentlich genau das, was Verkäufer auch sehr gut können müssen, nämlich, also vielleicht würde ich es dann eher Story-Selling nennen,
ja.
Aber mit Geschichten zu verkaufen ist doch viel einfacher, als wenn du dir sonst irgendwie einen Ast abbrichst und umständlich versuchst, ein Produkt zu erklären oder auch eine Dienstleistung zu erklären, ist ja noch schwieriger, als wenn du ein Produkt hast zum Anfassen. Eine Dienstleistung, ich glaube, Geschichten sind doch auch gut dafür da, was zu verkaufen, oder?
Deswegen heißt es ja auch Story-Selling.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie bist du da drauf gekommen? War das so ganz langsam, dass du gesagt hast, Mensch, Geschichten erzählen, das ist ganz wichtig im Business? Oder ist es relativ früh gekommen, dass du gesagt hast, Story-Selling oder Storytelling ist mein Thema? Oder hat sich das so ganz langsam entwickelt bei dir?
Sowohl als auch. Aha. Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Nein. Also die Entscheidung für das Thema, das als mein Hauptthema zu nehmen, habe ich mich 2014 entschieden. Das ist noch gar nicht so lange her, also knapp drei Jahre. Ich bin mit einem guten Freund von uns, von dem Ilja Greschkowitz, zusammengesessen. Mhm. Und so ist das entstanden. Deswegen, ich hatte ihn zusammen mit zwei anderen gefragt, Mensch, ich möchte das nicht mehr machen. Die Frage ist, was ist es dann? Und alle drei haben gesagt, Storytelling, das machst du doch sowieso schon. Also scheinbar brauche ich nur noch das Schild oben drüber zu hängen, weil gemacht habe ich es vorher schon. Begonnen hat das auch mit einem gemeinsamen Bekannten von uns beiden, mit Chris Mulzer. Mhm. Als ich 2004, direkt nach meiner Trainerausbildung oder ein halbes Jahr später, war ich hier in Berlin zum Sales-Workshop. Also ich glaube, der hieß Sales-Strategien mit NLP-Technologie. Also komischer Titel irgendwie. Auf jeden Fall war das Verkaufen mit NLP. Das hat mich damals unheimlich interessiert. Mhm. Und da war ein Workshop, ich glaube, es waren 40 Teilnehmer. Und das war schon in einer besonderen Location, also nicht in einem Seminarhaus und nicht in einem Hotel, sondern wir saßen in einer alten Klavierfabrik. Es war so ein komplett entkerntes und renoviertes Gebäude. Riesige, hohe Decken, tolle, große Fenster. Also ganz tolle Atmosphäre. Und es waren eben keine normalen Stühle, wie du das vielleicht aus unseren Seminaren auch kennst, sondern das waren alles antike Stücke, also lagen alte Teppiche rum, die auch wirklich unheimlich teuer waren. Das haben wir im Nachhinein erst. Und dann war eine kleine Bühne aufgebaut, wo nur ein Stuhl stand. Und es gab keinen Flipchart und es gab keinen Beamer. Und ich dachte, oder hat man da, vielleicht waren damals auch noch Overhead-Projekte en vogue, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall fing das Seminar an und kam einfach jemand auf die Bühne, setzt sich hin und fängt an zu erzählen. Und eine Geschichte und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte. Und ich habe mich blendend unterhalten gefühlt und gegen Mittag des ersten Tages dann gedacht, sag mal, wann geht's hier eigentlich los? Wann machen wir denn mal ein paar Übungen? Da kamen auch noch ein paar Übungen, aber letztendlich war das drei Tage lang eine große Geschichte. Und ich bin dann nach Hause gefahren und meine damalige Freundin hat mich gefragt, was habt ihr denn da gemacht so und was hast du jetzt gelernt?
Ich muss dir sagen, erzählen.
Ich kann dir das jetzt nicht genau erklären,
nein, aber
festgestellt, dass in den Tagen und Wochen danach in den Kundengesprächen sich die Gespräche verändert haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vage an, aber im Grunde ist die Information, die wir da bekommen haben, verpackt in Geschichten. Das hat sich dann auf eine andere Art und Weise gesetzt. Da sind so andere Ideen gekommen. Und da habe ich schon gedacht, Mann, das ist doch cool, Geschichten als Vehikel für Informationen zu nehmen.
Das ist ja spannend, ja.
Und du kannst natürlich, wenn du im Verkauf tätig bist, wenn du jetzt abstrakte Dienstleistungen, so wie wir beide, wir haben ja auch nur warme Worte anzubieten, oder wenn du hochkomplexe Produkte hast, dann kannst du ja natürlich Zahlen, Daten, Fakten nennen, das bleibt nach wie vor wichtig. Du kannst aber mit der Geschichte einen Kontext schaffen, wo jemand den Sinn dieser Zahlen, Daten, Fakten begreift und wo das auch ein bisschen unterhaltsamer ist und vielleicht nicht so knochentrocken. Und vor allen Dingen haben ja Geschichten die Fähigkeit, oder du kannst mit Geschichten leichter Emotionen wecken. Und wir können uns Sachen leichter merken aus der Gehirnforschung, wenn die emotional aufgeladen sind. Insofern ist Storytelling auch Storyselling, ja.
Okay. Was würdest du sagen? Denn, also im Prinzip brauchst du ja als Verkäufer eine Geschichte. Und wenn ich jetzt so eine Geschichte suche oder so eine Geschichte brauche als Verkäufer, was ist denn wichtig an einer Geschichte, dass sie verkauft? Also du sagst Emotionen wecken, war so ein Punkt, den ich jetzt rausgehört habe. Sollte man da eher übertreiben vielleicht auch mit so einer Geschichte? Soll man sich eine Geschichte ausdenken? Oder wie komme ich zu so einer Geschichte, die verkauft?
Ja. Spannende Frage, Tobias, und die werde ich häufig gefragt. Soll ich mir eine Geschichte ausdenken? Also nein. Um das ganz kurz zu machen, nein. Ich glaube, dass egal in welcher Branche du tätig bist, egal was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung du verkaufst, dass jeder genügend Geschichten hat. Du bräuchtest ja theoretisch nur mal deinen Kollegen zu fragen, wie hast du denn deinen letzten Deal abgeschlossen? Wie hast du deinen letzten Kunden überzeugt? Erzähl mir doch mal die Story davon. Wie toll wären diese Verkäufer-Meetings oder die Monats-Meetings, wo die meisten ja keinen Bock da haben, weil die auch stinklangweilig sind, wenn sich alle nur ihre Erfolgsgeschichten erzählen würden und jeder, der da am Tisch sitzt, lernen könnte, wie hat er das dann gemacht?
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit.
Fand ich eigentlich auch immer ganz toll. Also bei den Außendienst-Meetings, wo ich früher immer war, war das tatsächlich das, was ich am spannendsten fand. Ne, wenn die Kollegen irgendwelche Geschichten erzählt haben, wo, das haben wir bei dem und dem verkauft, der hat das und das dafür gebraucht und so, fand ich immer super spannend.
Ja. Genau. Und dann noch, ne, wie hast du es dann gemacht? Also wenn du mal so eine Prozessbeschreibung machst. Oder du fragst mal deine Kunden, die schon bei dir gekauft haben. Also A, warum habt ihr bei uns gekauft und B, was habt ihr gemacht? Und könntest dann immer noch so eine Beispielstory von anderen Kunden erzählen, die vielleicht das gleiche Produkt schon haben. Auch das wäre dann ein Beispiel. Du kannst natürlich dröge Software verkaufen und sagen, hier, die hat so und so viel Funktion und da, das ist die Titelseite. Oder du erzählst halt von einem Kunden, den du näher beschreiben kannst oder von dem du erzählen darfst, der in der Situation steckt, meinetwegen, ich glaube, bei Nancy Duarte in dem Resonate-Buch ist ein schönes Beispiel von einem Bierbrauer, der ein neues Bier brauen will für einen Wettbewerb. Und jetzt stellen die kurz vorher fest, dass die eine Zutat fehlt, weil der Lagerleiter nicht aufgepasst hat. Und so, und jetzt wäre aber die Möglichkeit, also mit der Software, im Grunde wäre es jetzt so, jetzt kann er an dem Wettbewerb nicht teilnehmen. Aber diese Software ist so, dass die miteinander vernetzt ist und weiß, dass ein anderer Bierbrauer in Kentucky genau den Hopfen hat, den er braucht und also noch rechtzeitig liefern kann, sodass der im Nachhinein...
Also die erzählen eine Geschichte über Bier und verkauft damit Software.
Genau.
Ah ja, okay.
Das ist also ein Protagonisten, also ein Helden. Jede Story braucht einen Held. Und das ist der Kunde, von dem du erzählst, dem du im Grunde auf so eine Reise mitgenommen hast. Also Heldenreise oder klassischer Plot ist ja irgendwie, ein Problem ist da und dann kommt eine Lösung. Und dann... erzähl mir doch die Geschichte von dem Kunden, der vielleicht Bierbrauer ist, der ein Softwareproblem hat, weil er keine hat oder weil seine Software veraltet ist und der deswegen dieses Bier nicht brauen kann und jetzt eine riesen Maschinerie in Gang setzen muss, die er nicht in Gang setzen müsste, wenn er deine Software hat. So, und deine Software sorgt dafür, dass der Hopfen dann von irgendeinem anderen Brauer noch rechtzeitig kommt, er das Bier brauen kann und dann ist im Grunde ist dann letzte Folie, ist dann Happy End, hoch die Tassen. Und so.
Hört sich hier fast an wie ein Film auch irgendwie, oder? Werden Filme auch so gemacht?
Wenn du dir die Super Bowl-Filme mal anguckst, also die Werbung ich will keine englischen Begriffe sagen, jetzt Primetime zu der Hauptzeit, dann sind die häufig so wie so eine Story aufgebaut. Also ich glaube, der bisher erfolgreichste Spot ist auch eine Bierwerbung von Budweiser Puppy Love, der davon handelt, dass ein kleiner Hund auf einer Farm ist. Also die Freundschaft zwischen einem Hund und einem Pferd. Und der folgt diesen ganz Asbach-uralten Bogen von dem. Also die werden getrennt und dann finden sie wieder zusammen am Ende. Mhm. Und ganz zum Schluss kommt einmal Budweiser. Und das ist einfach
Ein Helden, ein Problem und ein Happy End.
Eine Lösung dazwischen, ja. Und die Lösung ist dann häufig deine Dienstleistung oder dein Produkt.
Ah, ja.
Oder ist mit dir verknüpft.
Okay,
das ist spannend. Also weniger der Held, lass den Kunden den Helden sein. Das macht sich auch besser.
Kann man in Geschichten auch was erzählen, was man sonst dem Kunden vielleicht nicht erzählen würde? Kann man, weil du sagst ganz am Anfang, man kann da so viele Sachen reinpacken in eine Geschichte.
Naja, also in Geschichten schwingt ja ganz viel mit. Wir sind ja, du wahrscheinlich ja auch, mit Geschichten groß geworden. Das heißt, den grundsätzlichen Mechanismus Geschichte, den kennen wir, der ist uns vertraut. Deswegen ist der erstmal positiv und ja auch anders vernetzt als jetzt eine PowerPoint-Folie mit einem Tortendiagramm. Und wenn ich dir zum Beispiel von einem Kunden erzähle, dem ich bei etwas geholfen habe, oder wenn ich weniger von mir erzähle, sondern ich einfach nur sage, wissen Sie, Herr Ein, das erinnert mich an Max Müller. Und dann kommt die Geschichte von Max Müller. Dann schwingt da ja dazwischen, dass der das gleiche Problem hat wie du und es gelöst hat. Und dann könnte bei dir zwischen den Zeilen schon der Gedanke kommen, wenn das bei dem funktioniert, funktioniert es bei mir ja auch.
Also ganz viele unausgesprochene Sachen, die da sozusagen mit drin sind in so einer Geschichte.
Ja. Okay. Oder wenn du über deine Herkunftsgeschichte, also wenn du mal erzählst, warum du das machst, was du machst, da ist ja auch ganz viel Differenzierung drin. Also wenn dann diese Frage nach dem USP kommt oder warum, Herr Ein, warum soll ich denn bei Ihnen Training buchen? Wenn du da eine packende Story hast, da kann schon ganz viel über Qualität drin stecken, da kann ganz viel über deine Werte drin stecken, ohne dass du jetzt sagst, mir ist wichtig, Einigkeit, Recht und Freiheit oder was auch immer. Das schwingt dann damit zwischen. Wenn du dir mein Lieblingsbeispiel ist da diese Innocent Smoothies. Wenn du dir die Herkunftsgeschichte mal anguckst, die ist wirklich sehr kurz. Da haben sich also drei Freunde aus einem Snowboard-Urlaub gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal Fruchtsäfte machen? Die hatten aber alle einen Job und haben gesagt, naja, lohnt sich das dafür, das Geschäft aufzugeben? Dann haben sie einfach 500 Pfund genommen, also englische Pfund, und sich dafür Obst gekauft und bei einem Jazzfestival so einen Stand aufgebaut und da oben ein Schild gehängt. Sollen wir für diese Fruchtsäfte unseren Job aufgeben? Und da gab es einen Mülleimer mit Ja und einen mit Nein. So, und am Ende war dann anscheinend der mit Ja voller und die haben ihren Job gekündigt. Auf der Homepage. In Deutsch ist die relativ kurz, auf der Originalseite ist es relativ lang. Die gibt es jetzt ungefähr seit 20 Jahren. Du kannst also im Grunde 20 Jahre Fotos von denen sehen. Also einmal, wie die sich als Menschen verändert haben, älter geworden sind, aber auch, wie die ihre Firma aufgebaut haben. Also es ist sehr familiär, es wird sehr vertraut. Und weißt du, wenn ich so eine Geschichte höre, dann denke ich mir, okay, die haben eine gute Motivation. Denen ist hohe Qualität wichtig. Die haben ihren Job dafür gekündigt. Und die Art und Weise, wie die Mitarbeitern, das kannst du also in der Homepage lesen. Da steht nicht drin, ne, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, wie das so auf vielen Homepages steht. Aber du kriegst ein Gefühl dafür, über die Art und Weise, wie die kommunizieren, dass das ein Laden ist, dem kann ich vertrauen. Die sind so wie wir. Das ist so wie der Kaufmann von nebenan. Und das transportierst du durch die Geschichte, ohne dass du das erwähnst.
Okay. Also das ist ja im Prinzip auch nicht nur Verkauf, man kann es noch ein bisschen weiter fassen, auch Marketing, also eine Marke, wenn du eine Marke branden willst, wenn du eine Marke bilden willst, ja, dann ist es ja im Prinzip auch häufig ganz wichtig, was steckt denn da für eine Geschichte. Und ich glaube, viele Unternehmen machen das gar nicht, ne, dass sie so eine Geschichte, eine Marke mit einer Geschichte aufladen. Dabei geht das doch viel einfacher und wahrscheinlich mit viel weniger Budget, wenn du eine richtig gute Geschichte für deine Firma hast, oder? Ja. Gibt es ja auch viele Beispiele. Also mir fallen auch ganz viele Beispiele ein, wo ich sage, so ganz viele Firmen, die einfach eine Geschichte haben. Ich habe jetzt gerade von einer Bäckerei eine Kundenzeitschrift in die Hand bekommen und dann steht da halt die Geschichte vorne drin, wie 1780 der Urgroßvater dort eine Mühle hatte, schon in der Gegend und dass das damit angefangen hat, das Ganze. Und was ich allerdings spannend finde, ich selber, also egal, ob ich jetzt so ein Produkt kaufen will oder nicht, ich höre gern solche Geschichten, ich lese gern solche Geschichten. Ja. Mich interessiert das, ich höre dort gerne zu. Die Frage ist für mich immer, warum fasziniert das, also nicht nur ich, sondern anscheinend viele Menschen, warum sind viele Menschen so fasziniert von Geschichten? Also ich kann denen doch auch irgendwie sagen, ich sag mal die Chronologie, ich schreibe das mal eben hier alles nur eben untereinander, wie das war in unserer Firma. Aber tatsächlich, wenn jemand so eine Geschichte hat, das finden alle irgendwie spannend. Wie kommt das?
Zum einen, weil ich persönlich glaube, wir können uns mehr als 5, 6 Bullet Points eh nicht merken. Also wenn du nur den Lebenslauf oder die Chronologie aufschreibst, das ist schwer, schlicht einfach schwer zu merken. Und es ist schlicht einfach nicht spannend. Mhm. Wenn du Geschichten erzählst, dann habe ich zum einen den Effekt, dass ich mich vielleicht in der Geschichte wiederfinde. Und du hast vorhin 2, 3 Mal gesagt, das war bei mir ähnlich wie bei dir. Oder wir haben eine ähnliche Historie. Ah, also okay. In dem Moment, wo du eine Geschichte erzählst, suche ich sofort nach meinen Beispielen. Ich will ja was Bekanntes haben. Mhm. Ich will mich wiedererkennen. Bist du so wie ich? Also die erste Frage, die wir uns vor 40.000 Jahren da gestellt hätten, bist du Freund oder Feind? Mhm. Je mehr wir gemeinsam haben, umso freundlicher gesinnt können wir uns ja sein. Also schaue ich gleich, wie ist das bei dir? Mhm. Ah, der erzählt wie sein Vater, wie war das bei meinem Vater? So, also wir haben eine generelle Faszination. Im Gehirn spielen sich komplett andere Dinge ab. Also wir haben ja, ich komme jetzt nicht mit dem Modell linke, rechte Gehirnhälfte, aber es gibt Regionen, die sind halt für Sprachverständnis angelegt und andere für Assoziation, für bildliche Vorstellung. Wenn du Storys erzählst, hast du einfach mehr Bereiche, die gleichzeitig aktiviert werden. Wenn ich dir eine Geschichte erzähle oder du mir und wir würden uns in so einen Scanner legen, und du würdest jetzt zum Beispiel eine Geschichte von deinem letzten Urlaub erzählen, wo du paddeln warst. Mhm. Dann könnte man, wenn ich dann so ein MRT mache oder im Scanner, ja, dann könntest du sehen, dass bei mir Gehirnbereiche auch für Motorik aufleuchten, obwohl ich mich ja gerade gar nicht bewege. Mhm. Also es werden einfach mehr Bereiche angesprochen, mehr Synapsen angesprochen, sodass ich mehr involviert bin, rein von der Hirntätigkeit. Dann ist es, dass eine Geschichte einfach Emotionen wecken kann. Also wenn du anfängst mit 1878, dann fange ich ja schon an zu schwelgen und vielleicht wird es jetzt was Besonderes Spannendes, dann ist es emotional aufgeladen. Vielleicht wird es was Todtrauriges, ist auch emotional aufgeladen. Vielleicht ist auch was super Lustiges. Und ich merke mir vielleicht den Gag oder der Part, der so schrecklich war. Und damit merke ich mir aber auch alles andere. Mhm. Weil wir uns Sachen leichter merken können, wenn sie emotional aufgeladen sind.
Ja, also ich finde das spannend und ich finde es auch spannend, dass im Moment tatsächlich ja viele Firmen sich dort rückbesinnen und auch auf Homepages siehst du das oder auch in Kundenzeitschriften, Firmenzeitschriften und so weiter, siehst du, dass Firmen auf ihre eigene Geschichte mehr drauf zeigen und auch diese Geschichte mehr erzählen und dass tatsächlich auch Menschen das gerne hören wollen und Produkte auch so initiiert werden, dass sie eine Geschichte haben. Ne? Also ich denke allein, ich lege so Cola von Dr. Wie ist er gleich, der die Cola erfunden hat?
Dr. Pepper. Da gibt's, Pepper. Der hat die Cola nicht erfunden.
Ja, war schon der Apotheker. Und das sind ja so Geschichten, ne, wo man sagt, so das interessiert die Leute immer mehr. Das finde ich ganz spannend. Aber wenn ich jetzt so Verkäufer bin, also weiß ich nicht, Einzelhandel oder vielleicht im Außen oder auch am Telefon, und ich habe jetzt so mehrere Produkte und du sagst jetzt Geschichten erzählen. Also einmal habe ich verstanden oder haben wir jetzt so ein bisschen herausgefunden, eine Geschichte ist jetzt zum Beispiel die Geschichte eines Unternehmens, finden interessanterweise Kunden spannend. Also auch wenn du da noch gar nichts über das Produkt erzählst, wahrscheinlich, weil du halt Emotionen erwecken kannst, weil du dort ganz viel reinpacken kannst in diese Unternehmensgeschichte allein. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt als Verkäufer aber Produkte habe, sollte ich mir dann vielleicht für jedes Produkt eine Geschichte suchen oder wie gehe ich davor?
Das ist natürlich ein guter Ansatz, Tobias, wenn du für jedes Produkt eine Geschichte hättest. Und das mag vielleicht nicht für jede Branche funktionieren oder vielleicht nicht auf jedes Produkt. Lass mich noch 1, 2 Schritte zurückgehen. Wir sind ja heute und speziell auch durch das Internet in der Lage, dass wir dasselbe Produkt fast überall kaufen können. Also es gibt Produkte, sind ähnlich, fast vergleichbar. Teilweise kannst du die auch äußerlich gar nicht mehr unterscheiden und weißt schon gar nicht mehr, welcher Hersteller es ist. und ich kann immer um jeden Preis von A bis Z bekommen. Die Frage ist doch, was unterscheidet mich dann? Und das ist, kommt immer wieder auf den Verkäufer zurück oder auf die Story. Es gab bei eBay mal einen 18 Jahre alten Opel Tigra, 18 Jahre alt, der für 56.000 Euro über den Tisch gegangen ist. Der Wagen hatte einen Wert von 700.
Was so, war der Haken?
Aber, überhaupt kein Haken. Wenn du dir die Anzeige anguckst, da ist so eine Story dahinter. Ah. Das fängt damit an, dass da steht, Opel Tigra zu verkaufen. Meine Freundin sagt, der muss weg. Und dann schreibt er, das ist wie ein Roman, das ist wie eine Hollywood-Story. Ich muss mein geliebtes Auto jetzt verkaufen, weil meine Freundin mir vor 2 Monaten gesagt hat, sie ist schwanger. Und dann kommt die ganze Historie des Wagens, aber wirklich wie ein Roman geschrieben. Es ist so irre, der schreibt über die Konzerte, die er besucht. Ja, und ich musste noch den Kofferraum leer räumen und die ganzen alten Cola-Flaschen da drin. Und das ist echt herzzerreißend. Das ist eine tolle Story und letztendlich ist es ein Stück Schrott, was er da verkauft. Aber 56.000 Euro. Abgefahren. Nur die Story. Es gibt
wenn ich die richtige Story habe, kann ich ein Vielfaches an Preis verlangen, weil ich eine gute Geschichte habe dazu.
Ja, weil die Leute nicht das Ding kaufen, sondern den
Wert. Die kaufen die Geschichte.
Guck mal, du hast ja auch ein iPhone. Oh, dürfen wir? Das ist Werbung, ne? Ja. Und das Ding ist ja, in der Produktion kostet das ja, ich glaube, ein Viertel von dem, was es über den Ladentisch oder noch weniger. Und es gibt ja genügend Telefone, die zumindest von der Leistung her gleich oder besser sind. Trotzdem kaufen ja viele das Ding mit dem Apfel drauf, weil da vielleicht eine Geschichte hintersteckt. Oder weil sie Steve Jobs so toll fanden. Oder warum auch immer. Auch Sachen haben ja eine Geschichte. Ja, aber guck mal, die Apple hat ja immer die Geschichte erzählt, wir sind anders. Das war ja auch lange Zeit der Claim, think different. Das ist jetzt noch keine Story. Aber als Apple-Käufer warst du halt anders. Du warst der Kreative. Mhm. Und jetzt kaufst du dir so einen Rechner oder auch ein Telefon und bist dann plötzlich cool und kreativ. Mhm, okay. Das ist die Geschichte, die sie dir erzählt haben. Nimm mal Automarken, also allein die Claims, ne? Ob das jetzt Vorsprung durch Technik, Freude am Fahren, guck mal, da unterscheidet sich schon Vorsprung durch Technik, Freude am Fahren. Das ist schon, das spricht völlig verschiedene Kunden an. Und auch das ist ja noch keine Story. Mhm. Aber ich kann Sachen leichter erklären. Wenn ich mir Steve Jobs angucke, mit dem iPod zum Beispiel, ne? 1000 Songs in deiner Tasche. Ersetzt da die 4 Gigabyte, ist für mich so abstrakt, da kann ich nichts mit anfangen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel das ist. 1000 Songs in der Tasche, ist jetzt vielleicht eine Mini-Story, da kann ich was anfangen. Oder Elon Musk, der hat jetzt letztes Jahr die Powerwall vorgestellt, also so eine Batterie zusammen mit seinen Solaranlagen, kannst du dich komplett vom Netz nehmen. Der sagt eben auch nicht, da hast du so und so viel Heizleistung oder das Ding hat so und so viel Speicherkraft, sondern sagt, wenn du in der Gegend wohnst, wo es keine Stromleitung gibt, kannst du damit das ganze Jahr dein Haus heizen. Das kann ich anfassen.
Das ist eine Geschichte, ja. Ja, okay.
Oder du brauchst keine Angst mehr vorm Schneesturm zu haben, weil du immer genügend Speicherkraft hast.
Okay.
Das sind Mini-Stories.
Was mache ich, wenn ich jetzt als Verkäufer, ich habe jetzt so ein profanes Produkt wie, sagen wir mal,
Software, verkauf Bier.
Das hatten wir schon. Krankenversicherung, was fällt dir dazu ein?
Was verkaufst du denn, wenn du Krankenversicherung verkaufst?
Ja, was verkaufe ich, wenn ich Krankenversicherung? Wenn ich Krankenversicherung verkaufe, eigentlich, also es gibt ja eine Kasse, die nennt sich auch die Gesundheitskasse.
Ja.
Also eigentlich will ich ja, wenn ich Krankenversicherung verkaufe, verkaufe ich ja Gesundheit. Also eigentlich ist
es du verkaufst Gesundheit oder du verkaufst Vitalität, verkaufst den Jungbrunnen.
Ja, aber wie kriege ich jetzt eine Geschichte davon? Also erzähle ich eine Geschichte von einem, der irgendwie mal krank war und dann meine Krankenversicherung hatte und dann war er wieder gesund? Oder was erzähle ich, wie komme ich zu so einer Geschichte jetzt?
Also auch da wieder, die Frage ist, welche Geschichte willst du wofür erzählen? Also was ist die Intention dahinter?
Dass jemand meine Krankenversicherung kauft.
Ja, erzähl von den vielen, vielen Leuten, die jetzt zufrieden sind, beruhigt schlafen können, weil sie sich um den Kram keine Sorge machen müssen.
Aber also muss ich ja schon eine konkrete Geschichte erzählen, kann ja nicht so allgemein sein. Ich habe ganz viele Kunden, die zufrieden sind und nachts gut schlafen können. Und ich muss ja einen mir rauspicken wahrscheinlich, oder?
Genau. Okay. Das ist die große Kunst. Du machst es halt persönlich. Deswegen ja auch weg von abstrakten Zahlen und hin zu konkret. Also nimm eine bestimmte Person.
Ist auch gut, vielleicht sogar einen Namen zu nennen, ne? Wenn man es darf. Wenn ich sage, also ich habe einen Freund, der heißt Paul, der hatte mal, wenn ich so, macht ja schon mal mehr Eindruck, als wenn ich sage, ich habe einen Freund oder ich kenne einen, oder? Also, wenn ich den Namen gebe, oder?
Ja, du, also je detailgetreuer du das machst, umso leichter ist es. Ja, ne? Ich nenne das mal Blitzlicht. Also Paul, so, und dann, wenn ich, je nachdem, welche Story ich erzähle, dann ist das so ein Surfer-Typ. Oder wenn ich von einer bestimmten Moderatorin erzähle, dann sage ich, das ist so ein Typ Julia Roberts. Mhm. Ob die dann wirklich so ausgesehen hat, ist erstmal nebensächlich. Ich brauche ein kleines Detail, dass jemand sich da leichter reinfinden kann. Also Geschichten ausdenken, nein. Geschichten dramaturgisch verändern, das ist total in Ordnung. Mhm. Solange der Kern wahr bleibt. Und dann beschreib mir doch, wie das war, dass vielleicht der Mann arbeitsunfähig war, die Frau das Haus verkaufen musste, aber die Krankenkasse ist eingesprungen und jetzt können sie den Lebensabend so genießen, wie sie das immer haben wollen. Das ist jetzt ein ganz kurzer Spannungspunkt. Und wenn du das bildlich auskleidest mit den Sachen, die da vorgefallen sind, dann, und das ist für mich nicht mit Schmerz verkaufen, das ist nur ganz kurz, aber dann mach hier das große Versprechen.
Ja, das sagt die gerade so, ne, dass man ja immer so Versicherungsverkäufern vorwirft, sie verkaufen ja mit Angst. Die machen Menschen Angst, so ja. Horrorgeschichten.
Das wäre nicht mein Ding. Ich glaube, es ist okay zu sagen, dass viele Menschen zum Beispiel eine Versorgungslücke im Alter haben. Oder dass die und die Krankheiten in letzter Zeit vermehrt auftreten. Ja, das heißt aber nicht, wenn du jetzt nicht abschließt, dann, das finde ich fürchterlich, das ist zu hart. Mhm. Das kannst du aber machen. Du kannst, manchmal hilft es zum Beispiel auch über soziales Engagement zu reden. Also wenn du auch bei Krankenversicherung und anderen Sachen was nebenbei noch tun. Weißt du, wenn überall der Preis gleich ist, dann kann ich ja gucken, was ist der Zusatznutzen. Wir engagieren uns noch da und da und da und dafür. Ich habe zum Beispiel bei den Roten Nasen unterschrieben vor, ich glaube seit 8 Jahren unterstütze ich die jetzt. Mhm. Festen Betrag im Jahr, wo mir die was ist das denn, Verkäuferin, Promoterin oder wie heißen die, wo die mir eine Geschichte erzählt hat. Und die hat auch konkret von einem Kind erzählt. Sie sagt, weißt du, da liegt jemand im Krankenhaus, dem geht's nicht so gut wie dir und mir. Und der hieß jetzt zwar nicht Paul, aber so. Und damit der es ein bisschen leichter hat, gehen wir dahin und gehen unsere Clowns dahin, erzählen ein paar lustige Geschichten und die tauen dann auf und denen geht's dann besser und die lachen dann mal wieder. Also es war ganz kurz ein bisschen Drama, damit ich auch, okay, da ist Handlungsbedarf. Aber dann hat die wirklich viel erzählt, was diese Clowns da machen. Mhm. Wie die da durchgehen, wie die Kinder darauf reagieren, dass die da Luftballons gemeinsam aufblasen, dass die Ärzte teilweise Visite mit denen zusammen machen und dass die wieder mehr lachen können. Das fand ich unheimlich schön.
Spannend, ja. Okay. Ja.
Ich hatte letztens hier am Potsdamer Platz jemanden angesprochen, der wollte eine Mitgliedschaft für eine soziale Einrichtung haben, damit sie, das war jetzt nicht Brot für die Welt und auch sowas in der Richtung. Mhm. Ich habe ganz kurz mir ein paar Fragen gestellt, wie der Welthunger ist und wie viele Kinder darunter leiden. Das war ganz kurz und die Zahl hat mich schockiert, weil die immens hoch war. Mhm. Aber hat sofort eine Lösung gehabt und hat gesagt, weißt du, es gibt hier die Organisation und wir haben die und die. Und dann hat er mir so ein Päckchen Erdnusspaste, das war so, ja, so groß wie das Telefon ungefähr, und sagte, das Ding kostet 30 Cent und wir brauchen 3 davon, um jemanden komplett ernähren zu können für einen Tag.
Okay.
Ja, davon erzählt. Und wie die das machen. Also das war halt sehr persönlich. Mhm. Da zu gucken. Ja, wenn du im Einzelhandel bist, es gibt so viele. Gary Vaynerchuk ist jemand, den du vielleicht vom Namen her kennst, der ja letztendlich auch nur einen Weinhandel hatte und ich glaube 1000 Videos gedreht hat mit, das ist der Wein, der kommt da und daher. Und übrigens, der Winzer heißt Paul. Mhm. Paul heute, merke ich gerade. Und der pflanzt das und das gerne an. Und
hier, wir grüßen mal alle Pauls zwischendurch. Genau.
wo du das Produkt ein bisschen persönlicher machen kannst. Mhm. Anderes schönes Beispiel ist der Monkey 47 Gin. Mhm. Ja. Der hat ein verdammt gutes Marketing. Ja, die Flasche ist hochwertig. Dieser Silberring, das sieht ein bisschen aus wie eine Apothekerflasche. Und die Marketing-Story, die ist brillant erzählt. Mhm. Ich darf jetzt nicht sagen, dass sie nicht stimmt, aber das ist... Nein. Die Story drumherum.
Geschichte drumherum, ja. Das ist ja so ähnlich wie die Geschichte von Aquavit, ne, wenn wir schon bei Alkohol sind. Ne? Ne, die Geschichte von Aquavit ist ja auch, ne, einmal um den Äquator gefahren, weil es
ja
fährt einmal um den Äquator. Und es gibt ja bei uns hier um die Ecke in Kiel gibt es ja ein Getränk, das nennt sich Kieler Sprotte. Ja, es fährt einmal durch die Kieler Förde mit dem Holzschiff und zurück. Und erst dann darf es verkauft werden. Und allein diese Geschichte macht dieses Produkt natürlich zu einem absoluten Muss-Artikel. Ne? Ja, also als Verkäufer, ich kann mir zu jedem Produkt eine Geschichte ausdenken. Ich kann nicht ausdenken, sondern ich finde eine Geschichte.
Du brauchst nicht auszudenken, weil einfach genügend Stories da sind. Wir erzählen sie aber zu selten. Und wenn du dich mit Kollegen mal hinsetzen würdest oder auch mit Kunden, da ist genügend Futter für einen ganzen Packen. Und wenn du da 2, 3 ein bisschen aufarbeitest mit einem schönen Spannungsbogen, dann hast du was, was dir wirklich im täglichen Leben unheimlich helfen wird.
Ja, diesen Spannungsbogen, das fand ich auch interessant, hast du jetzt auch schon 2, 3 Mal gesagt. Eine Geschichte, ich kann eine Geschichte erzählen und ich kann eine Geschichte erzählen. Also, und das, wie kriege ich es denn hin, dass eine Geschichte möglichst spannend ist und halt nicht langweilig und ewig lang und das dann irgendwann, jetzt kommen wir endlich mit so einem Punkt. Was willst du mir überhaupt erzählen? Wie kriege ich es denn?
Relativ einfach, wenn du ein paar Sachen berücksichtigst. Ich würde immer anfangen mit der Intention oder mit dem Ziel, weshalb du die Geschichte erzählen willst. Wenn du das so ein bisschen, das ist so ähnlich wie die Kernbotschaft in Präsentationen, wenn du dir immer wieder klar machst, warum erzähle ich die und was ist immer der eine Satz, der hängen bleiben soll, dann fallen viele Sachen schon weg. Also wenn wir dann so ins Schwadronieren kommen, dann merkst du schon, warte mal, das ist jetzt zwar ein nettes Detail, aber das braucht er nicht, um die Geschichte zu verstehen, dann wird die schon schlanker. Das wäre so Punkt 1. Warum erzählst du die überhaupt? Mhm. Um eine gute Geschichte gut zu erzählen, brauchst du meiner Meinung nach eine gewisse Struktur, einen gewissen Aufbau. Und ja, es gibt viele verschiedene Strukturen, viele verschiedene Modelle. Was sie alle gleich haben, ist ein Protagonisten, mit dem ich mich identifizieren kann. Also jemand, der für mich auf die Reise geht. Von unzufriedener Kunde bis zufriedener Kunde ist ja eine Reise oder von unwissend zu wissend ist eine Reise, von unglücklich, je nachdem, was du verkaufst. Also ich nehme jemanden ja von A nach B mit. Mhm. Du brauchst also jemanden, der die Reise in dieser Geschichte für den Kunden dann macht. Dann brauchst du in der Regel so eine Art Problem oder Herausforderung. Sonst brauchst du ja auch keine Lösung. Mhm. Und die Lösung eben, so das ist der Spannungsbogen. So einfach gerade durcherzählt, ist es nicht spannend. Also wenn kein Problem da ist.
Aber ich kann ja auch eine Geschichte eine Stunde lang erzählen und es entsteht einfach keine Spannung, obwohl eigentlich ein Problem drin ist und ein Protagonist drin ist und so weiter. Wie kriegen das hin, dass ich das eindampfe und wirklich nur noch das, was verkauft sozusagen, erzähle?
Was Spannung erzeugt. Ja, also du brauchst den Konflikt da drin. Der Konflikt kann sein Mensch gegen Mensch, also einmal ich gegen mich selber. Das wäre so für Coach und Trainer, weil zum Beispiel ich habe immer das und ich würde aber gerne so. Das kann eine Geschichte sein. Mensch gegen Natur, Mensch gegen Technik, Mensch gegen Gesellschaft, Mensch gegen Konvention. Ich brauche einen Konflikt. Ich möchte irgendwo hin, ich möchte irgendwas können oder ich möchte irgendwas sein und das bin ich noch nicht. Da ist ein Konflikt. Mhm. Mensch, der eine ist so ein guter Verkaufstrainer, das wäre ich auch gerne. Mhm. Bin ich aber noch nicht. Das ist Konflikt. Da ist was ich haben will oder was ich sein möchte und das bin ich noch nicht. Das ist der Konflikt. Den brauchst du. Mhm. In der mathematischen Fakultät St. Petersburg, kennst du ja bestimmt, da steht irgendwo am Eingang, wenn du kein Problem hast, ist es schwer, eine Lösung zu finden. Und das gilt eben für Stories auch. Mhm. Weißt du, die Titanic rammt den Eisberg und das Wasser steigt. Das ist der Konflikt, weil die in der dritten Klasse nicht rauskommen. Mhm.
Ja, okay.
Der Eisberg ist es dann auch noch nicht. Und wenn die nur durchgefahren wäre nach New York, wäre es auch nicht spannend. Ja, aber trotzdem, obwohl alle wussten, wie der Film ausgeht, trotzdem war das der Knaller vor 20 Jahren oder wann das war. Also ich brauche diesen Konflikt. Ja. Und natürlich die Lösung. Mhm. Und dann, wenn du es erzählst, geht es ja auch darum, also zum einen, kannst du lebendig erzählen? Kriegst du die Zähne auseinander? Mhm. Das sind nicht technische Sachen. Bist du gut zu verstehen? Mhm. Hast du ein Gesprächstempo, bei dem andere dir folgen können und wo auch mal so ein bisschen Zeit und Pause zum Nachdenken da ist? Und stehst du hinter der Geschichte? Und deswegen meine ich auch, denk dir keine aus, es sind genügend da. Mhm. Sachen, die dich selber begeistert haben, da merke ich schon beim Erzählen, dass du das ehrlich meinst, dass ich dir vertrauen kann. Und es ist einfach auch lebendiger. Ich brauche nichts auswendig zu lernen. Ich kann einfach das erzählen, was mir gerade einfällt, weil du ja dabei warst oder weil es dich selber begeistert hat.
Du schreibst im Prinzip den Film, den du noch im Kopf hast, sozusagen.
Genau.
Deswegen kann man sich ja Geschichten auch so super merken. Ne? Also du brauchst eigentlich nur ein Stichwort für eine Geschichte und dann kannst du ja erzählen. Ne?
Genau. Und wenn du das ein bisschen übst, dann glaube ich, dann ist es ganz leicht, gute Geschichten gut zu erzählen, die auch verkaufen.
Ja. Wenn ich jetzt als Verkäufer sage, so ich habe noch nie Geschichten erzählt in meinem Verkaufsgespräch, ich möchte das aber irgendwie lernen. Wie kann dieser Verkäufer jetzt vorgehen? Also, dass er sagt, so, ich will das mal lernen. Wie geht denn das? Also, Geschichten im Verkauf und da habe ich auch gar keine Ahnung. Gibt's da irgendwie Bücher oder kann man das irgendwie lernen oder was würdest du denn empfehlen?
Also, es gibt auf dem deutschen Markt gibt's mittlerweile viele Bücher, wobei ich mich mehr an den amerikanischen orientiere. Also, ich kann mit denen einfach mehr anfangen. Ja. Das ist es. Es gibt einen Sales-Up-Call, du hast ja auch einen gemacht, also ein Stunden Audio von Stefan Heinrich und mir zum Thema Storytelling. Ah, das kann man sich für 6,95 runterladen, das ist relativ einfach.
Das ist schon mal eine Stunde verlinken, ja, okay.
Auf meiner Seite gibt es ja auch einen Blog, da sind mit Sicherheit 30, 40 Beiträge zum Thema Storytelling drin, von warum solltest du überhaupt eine Geschichte erzählen, über wo finde ich meine Geschichte, welche Arten von Geschichten soll ich erzählen? Wie baue ich eine Geschichte auf? Was kann ich noch tun, damit die spannender erzählt wird? Also viel, über das wir auch schon gesprochen haben, noch ein bisschen mehr Detail, findest du auch kostenfrei im Blog. Mhm. Dann gebe ich natürlich Workshops zweimal im Jahr zum Thema Storytelling. Also wer gerne mal zwei
in
Tage...
In Berlin oder?
Ja, in Berlin.
Berlin ist doch immer eine Reise wert. Und wer Geschichten erzählen lernen möchte und die verkaufen, der sollte unbedingt nach Berlin fahren. Auf jeden Fall. Zweimal im Jahr machst du das. Und Firmen können dich ja dann wahrscheinlich auch buchen und sagen, Mensch, hier, der soll mal ein paar Geschichten auserzählen, dass der Umsatz steigt, oder?
Ja. Aber ja, das Ganze ist natürlich ausgeschlossen. Also die Sachen in Berlin sind halt offen, da kann jeder kommen. Da sind viele verschiedene Branchen, viele verschiedene Menschen. Das ist auch ein schönes Netzwerken immer. Und ansonsten natürlich als geschlossener Workshop in Firmen dann auch. Oder 1:1 über Skype, so wie wir das ja jetzt auch machen.
Ja. So, also ich werde es auf jeden Fall mal verlinken, dass Sie dich alle den CSO sozusagen irgendwo im Internet wiederfinden. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend und ich kenne auch keinen zweiten, der wirklich so tief in diesem Thema drin ist, so wie du. Wir haben ja nur so ein bisschen an der Oberfläche heute gekratzt, was man da überhaupt machen kann mit diesem Thema Storytelling, Story Selling und wie weit das auch ins Marketing reingeht und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Anknüpfungspunkte für Unternehmen. Ich glaube, du hast sogar mal in Berlin für, was war das, Höhle der Löwen, hast du mal jemanden gecoacht auch, ne? Also selbst das Fernsehen leckt sich die Finger nach dir und sagt, Mensch, der Mann, der hat was drauf, da kann man was lernen. Also wenn es ums Geschichten geht und wie Geschichten verkaufen und was man mit Geschichten machen kann, dann sollte man sich auf jeden Fall an dich wenden. Das können wir gerne mal verlinken. Ja, vielleicht, machen wir gerne. Vielleicht nochmal so als Abschluss, vielleicht fallen dir irgendwie noch so drei Tipps ein für Verkäufer, wo du sagst, wenn es ums Geschichten geht, diese drei Dinge, die möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Vielleicht nochmal so als Wrap-up für unsere Zuschauer und Zuhörer.
Ja, also frag auf jeden Fall deine Kunden und deine Kollegen, was sind deine besten Sales Stories? Was hat gut bei Kunden funktioniert, wenn du deine Kollegen fragst, und frag Kunden mal, warum die bei dir gekauft haben und was hat sich dadurch positiv geändert? Das ist schon eine ganze, ganze Fülle. Zweitens, schreib die Geschichten auf jeden Fall auf. Ganz egal, ob digital oder mit Stift in ein Buch. Ich weiß nicht mehr, wie viele Geschichten ich schon vergessen habe. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Was du brauchst, ist irgendeine Art Datei, wo du mal gucken kannst. Und ich schreibe mir nur noch die Überschriften auf, weil ich Geschichten ja selber erlebt habe. Aber du brauchst so einen Marker, wo du dir Sachen einfach notierst, um dann, wenn es darauf ankommt, drauf zurückgreifen zu können. Und drittens ist schlicht einfach üben. Ja, Kinder sind ein super Publikum. Wenn du Kindern eine Story erzählst und die ist langweilig, dann sind die sofort weg. Also der härteste Kritiker, den du haben kannst, sind Kinder in deiner Umgebung oder vielleicht, wenn du eigene hast. Stories zu üben, ist auch eine gute Geschichte. Ich würde niemals mit einer Story einfach so losstarten, weil mir die gerade einfällt, wenn ich die nicht mal getestet habe.
Ausprobieren. Das sind doch drei super Tipps. Und die werde ich gleich mal ausprobieren bei meinen Kindern. Gucken, ob sie meine Geschichten aufhören. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, lieber Michael, sage ich dir, Mensch, die Zeit vergeht, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben, also ziemlich lange, aber ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir quatschen. Das liegt halt wirklich wahrscheinlich an deinem Beruf als Geschichtenerzähler. Man möchte dir immer wieder zuhören und ich kann nur jedem empfehlen, vernetzt euch mit dem Michael, Da könnt ihr wirklich was lernen und ihr kann Geschichten erzählen. Das ist Wahnsinn. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich, Michael. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und dass noch viele Menschen von dir beglückt werden und mit deinen Geschichten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast in unserem Podcast und in unserem Interview mit dabei warst. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank und gute Geschäfte.